Es ist wie so eine Art SMS, die ich versende von einer Hirnstruktur, einer zentralen Struktur zu einem bestimmten Organ. Dann sendet das auch wieder eine SMS und zirkuliert über die Datenautobahn, also über die Blutgefäße und gelangt so zu anderen Organen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Leute, spannendes Thema in dieser Folge der Health Nerds. Es geht um Geschlechtshormone. Kaum ein anderes Thema kann unseren Körper so durcheinander wirbeln wie unsere Hormone. Wenn die nicht in Ordnung sind, wenn die nicht in Balance sind, wenn die in einem scheinbaren Chaos sind, dann haben wir eine Vielzahl von Problemen. Wir haben in einer Folge über Hormone schon intensiv gesprochen. Wenn ihr in unserer Library ein bisschen runterscrollt, findet ihr die Folge und hört ihr euch gerne auch mal an. Heute soll es aber speziell um das Thema Geschlechtshormone gehen. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist bei uns, vollgeladen mit Wissen. Matthias, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, lass mich mal gleich zum Beginn ein bisschen provozieren, okay? Also, man hört überall, dass es um Hormone geht, in allen möglichen Zeitschriften, im Freundeskreis, vor allem bei Frauen, hört man häufig den Satz, ah ja, es sind die Hormone. Hm. Hormone werden irgendwie schnell für Dinge verantwortlich gemacht. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass die Wissenschaft noch nicht so 100% verstanden hat, wie das wirklich funktioniert mit den Hormonen und wie wir sie vor allem so beeinflussen können, dass sie das machen, was sie machen sollen. Ist das so oder liege ich falsch?
Du liegst gar nicht mal so falsch. Also zum einen gibt es natürlich immer fortwährend Forschung in den Bereichen und gar keine Frage, wird es da immer neue Erkenntnisse zu geben. Dass Hormone oder welche wichtige Rolle sie spielen, ist auch nichts Neues. Vielleicht war neuer eher dieses Thema der Wechselwirkung. Das heißt, Hormone können eben auch andere Organe oder Systeme beeinflussen, wo man vielleicht nicht den direkten Zusammenhang hatte oder vorher im Vorfeld gesehen hatte. Und dann stimme ich dir absolut zu, dass so das grundsätzliche Thema, ach, es sind Hormone, das ist dieses klassische Abtun, das ist so ein typisches Problem in eine bestimmte Richtung. Und natürlich wird man, wenn man sich medial damit beschäftigt und immer wieder auch hört, das sind die Hormone, das macht dies und jenes, dass man schnell drauf schaut. Und insbesondere, wenn wir über die klassischen Sexualhormone schauen, also Östrogene, Androgene, Gestagene, dann funktioniert das noch viel besser. Und wenn natürlich der größte Teil unserer Gesellschaft unter zyklischen Bedingungen, also einen Zyklus hat, nämlich von circa 28 Tagen und hier hormonelle Verschiebungen physiologisch sind, dann kann man das gerne auf Hormone schieben. Und ich möchte gerne, dass wir heute zwar definitiv auf Hormone schauen, aber verstehen, dass es in der Kette, dass es zu Problemen und zu Dysbalancen oder zu einem Hormonchaos kommt, es definitiv andere Gründe gibt.
Super. Ein, wie gesagt, sehr, sehr spannendes Thema. Und Hormone ist tatsächlich etwas, du hast es mir mal so erklärt, du hast gesagt, im Grunde jeder Stoffwechselprozess in unserem Körper wird gesteuert durch Hormone. Wie funktionieren Hormone? Was genau sind Hormone?
Hormone sind Botenstoffe, die Informationen von einem ersten Organ oder von einer Struktur zur nächsten übermitteln und dementsprechend in den jeweiligen Zellen, dem Gewebe, dem Organ irgendetwas anderes auslösen und damit in Verbindung stehen. Es ist wie so eine Art SMS, die ich versende von einer Hirnstruktur, einer zentralen Struktur zu einem bestimmten Organ. Dann sendet das auch wieder eine SMS und zirkuliert über die Datenautobahn, also über die Blutgefäße und gelangt so zu anderen Organen.
Ich glaube aber, mein Körper sendet schon WhatsApp. Der SMS ist schon abgeschafft.
Ja, aber WhatsApp wäre jetzt ja eine spezifische Firma, die müssen wir jetzt nicht noch parallel mit unterstützen.
Okay, gut. Also, jetzt ist mein Eindruck, Matthias, wenn du mit Ärzten sprichst, also ich weiß auch mit Frauenärzten zum Beispiel und Frauen, die in den Wechseljahren sind, wo sich die Hormone verändern. Da sagt der eine Arzt, ja, man kann da auch extern Hormone nehmen, also quasi Hormone zufügen, um einen Mangel oder eine Disbalance irgendwie auszugleichen. Und es gibt andere Ärzte, die sagen, um Gottes Willen, nimm bloß keine Hormone, das bringt in deinem Körper alles durcheinander. Wer hatte nun recht?
Naja, also das Recht haben unter Umständen beide Parteien, je nachdem, was die Ausgangssituation ist. Also wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die hormonelle Zuführung von außen durchaus auch sinnvoll sein kann in bestimmten Situationen oder wenn es an irgendetwas fehlt oder etwas nicht produziert werden kann oder wie auch immer. Also ein schönes Beispiel, gehen wir mal weg nochmal von den Geschlechtshormonen, ist so das Thema Schilddrüse und Schilddrüsenhormone zu verwenden, also eine Vorstufe, die dann aktiviert werden soll. Das kann sinnvoll sein, insbesondere dann, wenn die Schilddrüse vielleicht auch nicht mehr vorhanden ist. Die kann ja auch entweder komplett abgebaut sein oder es gab eine Krebserkrankung oder ähnliches. So, also es kann Situationen geben, wo das durchaus sinnvoll ist. Aber auch hier gilt schon das Prinzip, es gibt einen Mechanismus, der da vorgeschaltet ist. Also es passiert alles nicht ohne Grund. Und für den Fall, dass man Hormone verwendet oder substituiert, und das wäre das typische Bild, ich habe vielleicht Laborwerte bestimmt und sehe einen Mangel von Progesteron, Östrogen oder ähnlichem, wenn ich da wieder in dem Bereich bin, dann verwendet man doch vielleicht ein bestimmtes Präparat. Was oft vergessen wird oder was oft in dem Blickwinkel, wir reduzieren, also wir werden immer kleiner und wir gucken auf Hormone und das sind die einzigen Dinge, worum es geht, vergessen wir den Gesamtzusammenhang, wie es wechselwirken kann. Das heißt, wenn ich irgendetwas in ein System reingebe, nämlich Hormone, dann wirken die sich eben nicht nur auf bestimmte Zielorgane aus, sondern auch auf andere Organe, die damit in Verbindung stehen. Und ein typisches Beispiel, wenn wir bei den Sexualhormonen bleiben, ist die Verwendung der Antibabypille, die es sicherlich auch unterschiedliche Ansätze gibt, aber sich im Feld insbesondere der Östrogene drin bewegen. Und die werden quasi substituiert und erzeugen quasi einen veränderten Zyklus. Und der Zyklus ist dann nicht mehr der natürliche Lauf, sondern dieses extern zugeführte Hormon sorgt dann für gewisse Veränderungen, dann pausiert man, dann kommt etwas, was man als die Menstruation oder Tage bezeichnen würde, aber es ist nicht der klassisch verlaufende Zyklus. Und häufig wird es eingesetzt aufgrund von bestehenden Symptomen, insbesondere wenn es um das Thema bei jungen Mädchen und Frauen geht, wenn es um das Thema der Akne beispielsweise geht oder wenn es um das Thema der starken Menstruationsbeschwerden geht, dass man das dann einfach einsetzt und weiterlaufen lässt, irgendwann einfach wieder absetzt, ohne hier auch mal Hormone kontrolliert zu haben. Und da muss man einfach verstehen, es ist eine Beeinflussung des Systems und es bezieht sich dann nicht nur auf ein einzelnes Organ, sondern hat systemische Auswirkungen.
Also es ist wirklich sehr, sehr komplex, dieses Thema. Wir versuchen uns da heute mal von ein paar Seiten sehr konkret zu nähern, vor allem eben, wenn es um diese Geschlechtshormone geht. Antibabypille, Matthias, hast du gerade schon gut erklärt. Wenn du eine Frau wärst, würdest du die Antibabypille nehmen?
Also wenn ich eine Frau wäre, würde ich die Antibabypille nicht nehmen. Und der Grund dafür ist relativ klar, ich habe es gerade schon versucht zu erklären, dass ich eine Beeinflussung meines hormonellen Systems habe und dementsprechend auch meines gesamten Organismus. Und ich verstehe den Gedanken, dass man versuchen möchte, Symptome quasi zu reduzieren, aber es ist hier in dem Fall auch am Ende der Kette. Und ich sage es auch deshalb, weil ich sehr viele Menschen begleitet habe, die Themen mit ihrem Zyklus haben und häufig eben die Verwendung der Antibabypille und das abrupte Absetzen in Verbindung steht und dann Probleme weiter im Verlauf mit dem Zyklus über die Jahre, insbesondere wenn es dann auch Themen rund um Kinderwunsch und Ähnliches geht. Und ich glaube, dass wir mittlerweile die Zeit verlassen haben und Verhütungsmethoden, wenn ich danach nämlich suche, es durchaus andere Möglichkeiten gibt und im besten Falle so natürlich wie möglich, also ein funktionsfähiger Zyklus kann die beste Methode sein, wenn es um das Thema Verhütung geht.
Das ist doch auch ein gutes Thema, das sollten wir mal als Podcast-Folge machen. Alternative Verhütungsmethoden, ich bin sicher, da können wir einiges Wissenschaftliches erzählen, oder?
Durchaus.
Super. Dann lass uns doch direkt mal schauen. Also, lass uns beim Thema Sexualhormone bleiben. Die Lust auf Sex oder die Unlust auf Sex wird häufig auch mit Hormonen in Verbindung gebracht. Wie läuft das bei den Frauen ab? Wie läuft das bei uns Männern ab? Was für Hormone haben da Einfluss auf unsere Libido?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir uns auch von dem klassischen Bild der Geschlechtereinteilung und den Hormoneinteilungen entfernen müssen, unbedingt müssen, weil wir schnell an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, Östrogene sind und Progesteron sind doch weibliche Hormone und Testosterone sind oder Androgene sind männliche Hormone und dementsprechend teilt sich das genauso ein. Hier geht es aber eher um die Menge des Cocktails, wie er vorhanden ist. Aber wichtig zu verstehen ist, beide gehören sowohl zu Männern als auch zu Frauen. Und durchaus hat auch die Libido einen großen Einfluss auf den jeweiligen Hormonhaushalt, beziehungsweise der Hormonhaushalt auf die Libido, also ob ich Lust habe, Sex zu haben. Und hier muss man sicherlich unterscheiden, dass die klassische Vorstellung bei Männern, viel Testosteron, also ist da bestimmt auch eine hohe Lust, die damit in Verbindung steht. Und ja, Mangel an Testosteron bei Männern mittlerweile über die Generation deutlich verbreitet, zu niedrige Testosteronspiegel zu haben. Testosteron ist ein anaboles, ein aufbauendes Hormon und spielt definitiv eine wichtige Rolle, auch für andere Stoffwechselprozesse, unter anderem auch für das Thema der funktionsfähigen Libido. Das heißt, hier kann man sicherlich mal schauen, ist die Ausgangssituation so, dass sich es darüber mit erklären lassen würde. Bei Östradiol und Progesteron, wenn wir eher bei den weiblich eingeteilten Hormonen sehen, die sind ebenfalls wichtig und auch vorhanden bei Männern. Und es geht am Ende um die richtigen Verhältnisse. Jetzt muss man verstehen, dass all diese Hormone natürlich nicht einfach so entstehen, sondern grundsätzlich erstmal gebildet werden müssen. Und der Ursprung für diese sogenannten Steroidhormone ist Cholesterin. Cholesterin kennen wir eher im Kontext, dass wir sagen, Cholesterin sollte bitte nicht zu hoch sein in der Blutbahn, aber Cholesterin ist der Grundbaustoff, dass diese Sexualhormone oder Steroidhormone gebildet werden können. Zu diesen Steroidhormonen gehören natürlich auch andere Hormone wie Cortisol, unser Stresshormon beispielsweise. Und das führt uns eigentlich schon zu einem ganz zentralen und wichtigen Punkt. Wenn wir über Hormone sprechen, dann haben wir natürlich diesen funktionellen Gedanken, läuft das zyklisch passend ab, also über, wenn wir auf den weiblichen Zyklus schauen, über diesen typischerweise 28-Tage-Zyklus, also werden sie in den passenden Phasen ausreichend gebildet, sendet uns das Gehirn die passenden Informationen, dass Östrogene und später dann auch Progesteron gebildet werden, kommt es zum Eisprung, wie ist der Verlauf, das gehört definitiv mit dazu. Aber weil ich sage, Stresshormone, Cortisol, werden ebenfalls aus diesen Steroidhormonen gebildet, ist schon relativ klar und naheliegend, dass der Faktor Stress und chronischer Stress und sehr viel Cortisolausschüttung und Cortisolproduktion durchaus einen Einfluss haben, wie meine Hormonachse, meine Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden, also Eierstöcke oder bei den Männern die Hoden, die Produktion definitiv mit beeinflussen kann. Also einmal mengenmäßig, das heißt, wenn viel Cortisol produziert wird, abzweigend werden unter Umständen weniger Sexualhormone produziert. Und andersrum, eine aktive und immer aktive Stressachse hemmt physiologisch diese Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse. Und dementsprechend sind das definitiv wichtige Faktoren. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir würden im Blut erkennen, dass beispielsweise bei Männern Testosteron erniedrigt ist. Wir würden bei Frauen erkennen, dass es ein Missverhältnis im Laufe des Zyklus zwischen Östrogen und Progesteron geben würde. Der entscheidende Faktor ist aber, es ist nicht der auslösende Punkt. Also wir gucken uns zwar einen Messpunkt der Hormone an und sagen, davon ist zu wenig. Und jetzt würden vielleicht schon einige sagen, alles klar, dann geben wir einfach ein paar Hormone rein, um das auszugleichen. Die Frage muss aber sein, was bedingt dieses Missverhältnis? Also fehlt mir Baustoff, das wäre das eine, oder wichtige Kofaktoren, um die Hormone zu bilden? Oder habe ich funktionell eine Situation, wie beispielsweise chronischen Stress, als einen wichtigen Faktor mit zu benennen, der dafür sorgt, dass meine Hormone nicht im Gleichgewicht sind?
Okay, aber nur, dass ich es richtig verstehe. Das heißt, wenn jemand dauerhaft eine, sagen wir mal, gestörte Hormonkonzentration im Körper hat, kann das wirklich zu starken körperlichen Veränderungen führen? Kann das auch zu Unfruchtbarkeit im schlimmsten Fall führen?
Nochmal, die hormonelle Veränderung würden wir quasi abprüfen können über bestimmte Labortestungen, sowohl im Blut oder die aktiven Hormonmetaboliten könnte man beispielsweise auch gut im Speichel testen, je nachdem, was sich der Arzt oder Therapeut in dem Kontext überlegt, was er herausfinden möchte. Und durchaus, wenn die Hormone wirklich fehlen, nicht gebildet werden können, hat es im Sinne der Unfruchtbarkeit, das ist ein großes Feld, aber Hormone spielen durchaus eine wichtige Rolle in dem Kontext, sind aber auch in der Kette eher verspätet. Unfruchtbarkeit könnte ja beispielsweise dadurch entstehen, dass der weibliche Zyklus sich in solch einer Dysbalance befindet, dass es zum Beispiel nicht zu einem Eisprung kommen würde, wo quasi eine Befruchtung dann auch nicht möglich sein könnte. wäre eine Variante. Oder die Produktion von Spermien bei Männern ist eingeschränkt. Das kann dann zwar auf der einen Seite etwas mit dem Hormon Testosteron zu tun haben, kann sich aber eben auch auf andere, insbesondere Mikronährstoffe beziehen, die wichtig sind, dass die Spermien überhaupt in der passenden Qualität produziert werden können.
Was würdest du jemandem raten, der tatsächlich bei sich feststellt, meine Libido hat sich verändert? Ich habe irgendwie keine Lust mehr darauf. Es hat irgendwie in meinem Leben keine Relevanz mehr, obwohl eigentlich so die anderen äußeren Umstände sich nicht verändert haben. Mhm. Also würdest du raten, die Hormone mal untersuchen zu lassen? Würdest du raten, Hormone zu nehmen? Was wäre so der erste Step?
Es ist ein super wichtiger und super guter Punkt und ist für mich gerade für diese Podcast-Episode ein Kernthema. Ich finde es super gut, wenn eine Reflexion dazu stattfindet und man herausfindet, irgendwie hat sich da was verändert. Das war früher mal etwas anders. Das kann sich natürlich im Kontext einer Beziehung auch nochmal anders ergeben, gar keine Frage. Aber der Verlust auf sexuelle Nähe, Beziehung, wie man es auch immer nennen mag, ist definitiv ein Indikator. Und jetzt finde ich den ganz wichtigen Punkt, nein, es muss dann nicht jeder sofort irgendwelche großen Hormontestungen machen, dass die Hormone, und das will ich damit eigentlich sagen, eine wichtige Rolle spielen, das steht außer Frage. Und nochmal, Hormontestungen können total sinnvoll sein und es gibt viele Hormonexperten, die sich genau damit beschäftigen. Worauf ich eingehen möchte ist, ich würde durchaus im Kontext mit Arzt oder Therapeut diese Themen besprechen und im besten Falle werden andere ursächliche Mechanismen identifiziert. Ich habe eben, und ich weiß, das ist ein sich sehr häufig wiederholendes Thema, wenn wir über chronischen Stress sprechen, aber bei der Hormonproduktion ist es so eindeutig, wenn wir sagen, klar, wenn Stress durchgehend eine wichtige Rolle spielt und meine Hormonachsen für die Sexualhormone gar nicht richtig funktionieren können, dann ist das definitiv ein wichtiger Faktor, wo ich drauf schauen muss und schauen sollte. Und dann löse ich das Problem nicht mit Hormonbestimmung und Hormonausgleich, sondern ich gehe einen Schritt vorher, schaue ich drauf und erkenne, chronischer Stress spielt eine Rolle. Also muss ich versuchen, den zu regulieren, zu entweder den Stress zu beseitigen oder zu lernen oder mich damit zu beschäftigen, besser mit Stress umzugehen. Und lass mich einen Punkt an der Stelle genau zu dieser Sache sagen, die du eingangs auch erwähnt hast. Das sind bestimmt die Hormone, ist eine schnell gewählte Aussage, die dann sagt, naja gut, kann ich ja gar nicht so richtig beeinflussen. Und das stimmt definitiv nicht. Ich kann es beeinflussen. Und wenn wir auf einen, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, gesunden Lebensstil schauen und das eine wichtige Rolle spielt, dann muss ich bestimmte Bereiche in meinem Leben in den Griff bekommen, auf Ernährungsebene, Bewegungsebene, Stressmanagement, um hier einen positiven Einfluss drauf nehmen zu können. Und ich kann dann nicht nur sagen, es sind die Hormone und alle anderen Bereiche lasse ich außen vor.
Das heißt, wir schieben zu oft die Verantwortung weg und sagen, es sind die Hormone?
Auch das, ja, ich meine, wenn wir genau das konkrete Beispiel Wechseljahre nehmen, wo es um das Thema des Östrogenabfalls geht und das eine wichtige Rolle dabei steht, also ganz vereinfacht ausgedrückt, und zu Symptomen führt und die wir hier quasi im Gegensatz zu, ich führe extra Hormone von außen hinzu, jetzt fallen sie irgendwie weg. Natürlich ist die Umstellung sehr stark, aber sie ist gar nicht so extrem oder muss vielleicht auch gar nicht so extrem ausfallen, wie sie immer und häufig auch mit den Symptomen von Hitzeballung, Schlafstörung, Stressanfälligkeit und so weiter beschrieben wird, Gewichtsveränderung, Knochendichte, die sich verändert. All darauf haben diese Hormone, die Sexualhormone, insbesondere Östrogene, eben auch einen enorm großen und wichtigen Einfluss. Aber auch hier gilt, es muss ja nicht sein, es ist nicht gesetzlich festgeschrieben oder physiologisch festgeschrieben, dass die Hormone so extrem abfallen müssen. Das heißt, ich kann auch das Thema der Hormonregulation so weiter betreiben, dass sie eben auf einem höheren Niveau bleiben. Aber das tue ich nicht nur ausschließlich mit der Verwendung von externen zugeführten Hormonen.
Lass uns direkt beim Thema Sexualhormone bleiben, beziehungsweise in diesem Themenfeld. Großes Thema für viele Menschen, für viele Paare natürlich das Thema Kinderwunsch. Mhm. Und nicht bei jedem funktioniert es super unkompliziert. Es gibt Paare, die es über Jahre immer wieder versuchen, fast am Ende schon verzweifelt sind, weil es irgendwie nicht klappt. Und es gibt Kinderwunschzentren und verschiedene Therapien. Und wer das mal googelt, der wird schnell darauf kommen, dass eben auch dort Hormone eine Rolle spielen. Mhm. Gib uns mal einen Einblick, Matthias. Warum kann das funktionieren oder warum macht man das? Warum gibt man beim Thema Kinderwunsch Hormone? Welche Hormone gibt man? Wie funktioniert das?
Der erste Schritt, wenn der Kinderwunsch unerfüllt bleibt oder es nicht gut funktioniert. Und nicht gut funktionieren hieße ja letztendlich, man erstmal ein Paar wird erst nicht schwanger oder die Schwangerschaft wird nicht fortgeführt. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Gründen, die damit eine Rolle spielen würden. Und der naheliegende und erste Punkt ist, okay, wir schauen mal auf die Hormone. Jetzt kommt genau der entscheidende Punkt. Wann und welche Hormone bestimme ich wo? Und die typische Bestimmung ist erstmal, dass man sagt, bei Frauen, okay, wir bestimmen Östrogene beziehungsweise explizit Östradiol E2 als aktives Östrogen und wir bestimmen vielleicht noch Progesteron. Darüber könnte ich, und das sind sozusagen die zwei Zyklushormone, die, wir müssen uns vorstellen, ein Zyklus beginnt mit dem Einsetzen der Menstruation, dann beginnt ein neuer Zyklus und dann habe ich quasi den Gewebsaufbau im Uterus. Das Ganze wird zentral von Hormonen gesteuert, das luteinisierende Hormon und das follikelstimulierende Hormon. Und diese sorgen letztendlich auch für den Anstieg der Östrogenproduktion bis zu einem gewissen Höhepunkt, könnte man sagen, bis wir dann letztendlich das Thema des Eisprungs haben. Und das Ei springt und das herangereifte Follikel, muss man sich vorstellen, dann springt das Ei wirklich raus. Dann sind wir quasi in dieser fruchtbaren Phase. Und dann kann der sogenannte Gelbkörper Progesteron produzieren. Und jetzt ist ja genau der entscheidende Punkt. Wir sind in, wenn wir es auf einen 28-Tage-Zyklus beziehen, an unterschiedlichen Punkten würden wir ja unterschiedliche Werte erkennen. Natürlich geben Labore dann quasi mengenmäßig an, wie viel sollte es in einem bestimmten Bereich sein. Dann wissen alle, das sind so Referenzbereiche, also extrem, die eher im unteren Bereich, eher im oberen Bereich. Aber passt das in den Verhältnissen? Wenn ich auf Hormone schaue, muss ich dann quasi auch Testungen im Laufe des Zyklus mit berücksichtigen, um zu verstehen, sind sie ausreichend vorhanden. Und wenn ich da in dem Kontext etwas erkenne, kann der Einsatz von Hormonen auch durchaus eine Möglichkeit sein. Aber es muss ja nicht nur im Kontext des Zyklus zu finden sein, sondern kann natürlich auch, und das wären dann auch erste Testungen, die gemacht werden würden, bei Männern zu schauen, was macht denn eigentlich, also man nutzt dann beispielsweise gerne das Spermiogramm, um herauszufinden, ob Anzahl und Aktivität, also Funktionalität der Spermien ausreichend vorhanden sind erstens und ob sie auch gut funktionieren, also ob sie auch gerade ausschwimmen können oder sich irgendwie im Kreis drehen oder eben in der Energieproduktion eingeschränkt sind. Und bei Spermien muss man dazu sagen, das ist natürlich nicht eine von heute auf morgen Situation, sondern Spermien werden im Vorfeld produziert und eingespeichert und erst aktiv dann aus den Speichern quasi im Ejakulat ausgeführt. Und das will meinen, dass natürlich die Spermien, die produziert sind, schon einige Wochen auch älter sind und dementsprechend auch Lebensstilfaktoren in der Zeit auch mit einen Einfluss genommen haben. Und das wäre sicherlich, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht, einer der ersten Faktoren, wo immer drauf geschaut werden würde. Natürlich geht es dann weiter über genetische Faktoren. Fakt ist, die Grundvoraussetzung, ein physiologisch eingestufter, funktionierender Zyklus, also dementsprechend, dass wir wirklich Aufbau, Eisprung, Progesteronbildung haben und dann die mögliche fruchtbare Zeit quasi damit haben und im Nachgang natürlich auch wieder eine Abnahme von Progesteron und Östrogen, dass das in einem zyklischen Verlauf ist, ist eine wichtige Voraussetzung und die Spermienkonzentration und Funktionalität als anderen wichtigen Faktor.
Okay, also ich nehme mal mit aus den letzten Minuten, Matthias. Klar, die Bedeutung von Hormonen ohne Frage extrem wichtig, aber wir dürfen eben nicht alles auf die Hormone schieben. Es kann für Dysfunktion unseres Körpers oder Dinge, die nicht klappen, auch andere Gründe geben. Stress, habe ich mir notiert, ist ein Thema, was du ja in fast jeder Podcast-Folge hier immer wieder ansprichst, dass das Thema Stress unsere...
Ist langweilig, ne? Wenn ich immer wieder...
Nein, um Gottes Willen. Es zeigt einfach die Bedeutung, ja, wie elementar in unserer heutigen modernen Welt eben dieser Dauerstress, den wir erleben, Einfluss auf unseren Körper nimmt. Lass uns, um das Thema noch zu vervollständigen, einmal darüber sprechen, können Nahrungsergänzungsmittel oder Ernährung, können die hier helfen beim Thema Kinderwunsch, beim Thema Hormonachse, beim Thema Sexualhormone, sowohl für Frauen als auch für Männer? Gibt es da Ansätze, dass man sagt, wenn ich hiervon mehr nehme, kann das einen positiven Einfluss haben?
Ja, das ist ein sehr wichtiger und entscheidender Punkt. Welchen Einfluss können bestimmte Mikronährstoffe oder pflanzliche Stoffe darauf nehmen? Wir haben gerade aktuell auch das Thema, wir haben es genannt, ein Female Balance Bundle, also letztendlich wichtige Mikronährstoffe, pflanzliche Stoffe, die genau auf diese Mechanismen sich positiv mit auswirken und auf die Mechanismen nicht nur im Sinne von, okay, es braucht mehr Hormone, sondern eben auf diese ursächlichen Mechanismen genauer mit drauf zu schauen. Dieses Bundle enthält 3 wichtige Ansatzpunkte in dem Kontext und ich gehe gerne nochmal gezielter darauf ein, warum und weshalb sie in dem Sinne vielleicht sinnvoll sind. Einmal, ein wichtiger und limitierender Faktor im Kontext der Hormonproduktion überhaupt ist Eisen und dementsprechend ist auch das Thema Natural Iron in dem Kontext mit abgebildet, das heißt eine pflanzliche Eisenquelle kombiniert mit Lactoferrin und Vitamin C. Wir haben ein anderes wichtiges Mineral, was bei der Hormonproduktion aber auch symptomatisch, gerade wenn es um das Thema rund um Symptome im Laufe des Zyklus, gerade prämenstruelle Symptome, eine wichtige Rolle spielen kann, das Magnesium, wo auch unser Magnesium, organischer Magnesiumkomplex eine wichtige Rolle mit einnimmt. Und ich hatte eben über Ursachen gesprochen und wir haben über das Thema chronischen Stress gesprochen, das ist ein wichtiger Faktor, aber nochmal, wenn ich hormonelle Unterschiede irgendwie im Blut feststellen würde oder im Speichel feststellen würde, dann ist das die Kette, die Folge von und nicht der alleinige auslösende Faktor. Weshalb das Thema Kurkumin Vital, sprich Kurkuma, Ingwer und Safran in Kombination durchaus ein wichtiger Begleiter sein kann. Warum? Weil einmal das Thema Stress und Stressregulation auch auf dieser pflanzlichen Ebene mit unterstützt werden kann und zusammen auch mit dem Thema Lactoferrin wir diese antientzündliche Komponente haben. Und es gibt neuere Untersuchungen, die sich gerade mit dem Thema rund um prämenstruelles Syndrom, auch Kinderwunschthemen und Ähnlichem mit beschäftigen und natürlich immer wieder auf die Hormone schauen. Und es gibt größere Untersuchungen, wo eben versucht worden ist, okay, ein zu viel an Östrogen ist die Ursache für PMS-Symptome oder ein starker Abfall oder wie auch immer. Aber es ist viel funktioneller und der einzige gemeinsame Faktor, der immer wieder eine Rolle spielt, ist und bleibt das Thema Immunsystem und chronische Entzündungssituation. Das bedeutet im Ansatz, dass man eben nicht nur sagt, okay, da ist ein hormonelles Ungleichgewicht, ich führe jetzt ein paar Hormone hinzu und oder nehme irgendwas raus und damit ist das Problem gelöst, sondern wir gucken eher auf die Regulation des Immunsystems und Entzündungsregulation. Und da ist natürlich Kurkuma, Ingwer, Safran gerade in der Kombination extrem hilfreich und auch gut erprobt, weil wir eben diese antientzündlichen Effekte haben, auch Beeinflussung mit Safran, auch des Insulin-Glucose-Stoffwechsels und wir auch ehrlicherweise auf einer stofflichen Ebene, auf einer pflanzlich-stofflichen Ebene auch die Beeinflussung des Stresssystems damit positiv beeinflussen können. Das heißt nicht, dass die Verwendung davon alle Probleme löst, aber wir kommen vielmehr an diese ursächlichen Mechanismen, chronische Entzündung, chronischer Stress, Insulinresistenz als wichtige Faktoren und deswegen geht es hier wirklich wieder mit dem Ziel darauf, in Balance zu kommen.
Super, das Paket heißt, sag nochmal, Female Balance Bundle?
Female Balance Bundle.
Wir packen euch den Link dazu auch einfach mal in die Shownotes. Vielleicht schaut es euch mal an, für den einen oder anderen mag es vielleicht wirklich was sein, was Hilfe verspricht. Und vielleicht habt ihr hier tatsächlich eine Alternative, als direkt von Anfang an irgendwelche Hormone zu nehmen oder eben dauerhaft mit Symptomen zu leben, die euch irgendwie belasten oder euer Leben eben nicht so optimal machen, wie es sein könnte.
Genau, und es ist vor allen Dingen der Versuch jetzt auch, weil immer wieder hundertfach, tausendfach die Frage kommt, welches Präparat soll ich eigentlich wann, wie verwenden? Hiermit hat man, glaube ich, eine gute Kombination aus logischerweise auch das Thema Lactoferrin, was nochmal mit dazu kommt. Eisen und Eisenregulationsprobleme gehören spätestens bei im Kontext der chronischen Entzündung mit dazu. Und es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Begleitung, wenn wir über wirkliche Balance sprechen und das heißt nicht, dass wenn es irgendetwas anderes Diagnostisches festgestellt worden ist, dass man jetzt Hormone dafür absetzen sollte, aber ich glaube, hier haben wir einen passenden Begleiter oder eine passende Kombination an wichtigen Mikronährstoffen und Pflanzen.
Matthias, jetzt haben wir sehr intensiv vor allem über weibliche Hormone gesprochen, Kinderwunsch, Menstruation. Lass uns einen kleinen Schlenker, bevor wir zum Ende kommen, auch nochmal zu uns Männern machen. Haarausfall bei uns Männern, großes Thema. Wer dich persönlich kennt, weiß, du hast da radikal oben den Rasierer schon angesetzt vor einiger Zeit und hast das Thema für dich auf diese Weise gelöst. Welche Hormone oder welche hormonellen Gründe hat Haarausfall bei uns Männern? Und gleich natürlich auch die Frage, gibt es irgendeine Lösung? Gibt es etwas, was wir machen können?
Danke Felix für deinen netten Hinweis darauf. Ich plädiere jetzt natürlich auf die genetische Komponente, die bei mir mit Haarausfall in Verbindung steht. Aber nein, gar keine Frage. Auch hier können Hormone und Testosteron oder auch eine andere Substanz, die Testosteron ähnlich ist, eigentlich nochmal ein bisschen stärker ist, nämlich Dehydrotestosteron, was auch deutlich aktiver ist. Und ja, auch hier haben wir einen Faktor, der unter Umständen an den Haarwurzeln quasi mit ansetzen kann, dass sie eher zum Ausfall neigen. Aber es bezieht sich auch hier nicht nur auf die Sexualhormone, die eine wichtige Rolle spielen. Die Balance gehört am Ende natürlich genauso bei Männern auch genauso mit dazu. Das heißt auch Östrogene, die in einem passenden Gleichgewicht sich befinden müssen. Und wir haben eher bei dem Thema der passenden Testosteronproduktion und der Bindung, also diese Sexualhormone zirkulieren nicht alle nur frei in der Blutbahn, sondern es gibt noch ein Eiweiß, was in der Leber gebildet wird. Das ist das sexualhormonbindende Globulin, was unter Umständen auch aus den Bahnen geraten ist. Auch hier kann man sich das in dem Kontext nochmal mit anschauen. Man darf gerne im ersten Schritt nochmal schauen, gibt es eine familiäre Häufung für Haarausfall, aber die Erkenntnis ist relativ klar, wenn Haarausfall natürlich in bestimmten Phasen zum Beispiel auch zunimmt, stressigen Phasen oder auch hier chronische Entzündungen, Bewegungsmangel, sind alles Faktoren, die eine wichtige Rolle dabei spielen. Das heißt, in den Phasen zum Beispiel auch der Haarausfall zunimmt, dann sind wir auch hier wieder bei den ursächlichen Punkten, dass die Frage gestellt werden muss, habe ich ausreichend an den Mikronährstoffen vorhanden, die Haarwachstum positiv beeinflussen können? Selen, Zink, Eisen, B-Vitamine, sind die ausreichend mit vorhanden? Und auch hier würden wir quasi später, im späteren Verlauf, eine Erkenntnis über die Hormone vielleicht gelangen, dass die aus der Bahn geraten sind. Aber es ist auch hier nicht der erste Punkt.
Das heißt, Matthias, nur, dass ich es richtig verstehe, Testosteron oder dieses andere Supertestosteron, von dem du gesprochen hast.
Dehydrotestosteron?
Dehydrotestosteron.
Ja.
Kann man eigentlich sagen, je mehr wir davon haben, je männlicher wir eigentlich sind, umso schneller kriegen wir eine Glatze?
Und nee, so ist es nämlich nicht, sondern es geht eher um die Bindung. Wie ist es, wird es freigegeben? Und es ist ganz wichtig, nicht viel hilft viel. Also wer sich im Social-Media-Bereich im Moment ein bisschen bewegt, wir hatten das vor Monaten schon mal angesprochen, dass wenn man gesamtgesellschaftlich schaut und das über Generationen vergleicht, der Testosteronspiegel abnimmt. Ja, mhm. Und die einfache Assoziation, und von dem Bild sollten wir uns verabschieden, Hauptsache viel Testosteron, dann ist alles in Ordnung. Es muss ausreichend, es muss optimal sein, auch zu den passenden Lebensphasen. Und natürlich gehören Ernährungskomponenten, Stressregulation, ausreichend Bewegung, auch intensiver Sport für eine ausreichende Testosteronproduktion dazu. Aber es gilt nicht, viel hilft viel. Also nur viel davon haben, sorgt nicht dafür, dass ich rein Testosteron gesteuert bin. Natürlich gibt es da gewisse Einflussfaktoren, aber es gehört natürlich mehr mit dazu. Und auch hier gilt, ich kann mich nicht nur auf die Hormone beziehen. Das heißt, ich muss die anderen Faktoren mit berücksichtigen. Und ehrlicherweise, wenn man dann tiefer auch mal für sich selbst reflektiert oder in einem Coaching, therapeutischen, ärztlichen Gespräch nochmal näher drauf eingeht, wird man erkennen, der Haarausfall, der jetzt gerne irgendwie, ja, das ist genetisch oder hormonell bedingt, gerne abgetan werden würde, dass man schon erkennt, okay, es hat trotzdem nochmal einen Einfluss, wie meine Lebenssituation in verschiedenen Lebensbereichen trotzdem abläuft. Also hoher beruflicher Stress, Bewegungsverhalten, das sich gerade vom jungen Erwachsenenalter in das normale Erwachsenenalter zusammen mit Kindern, Schlafprobleme und so weiter, all das, was mit dazugehört, nimmt dann durchaus einen Einfluss darauf. Und wir dürfen in dem Kontext natürlich auch die Schilddrüse wieder nicht vergessen. Da schließt sich der Kreis. Denn die Mikronährstoffe, die ich eben genannt habe, brauche ich natürlich auch zur Bildung der Schilddrüsenhormone. Und dementsprechend ist das auch etwas, wo man vielleicht eher nochmal mit drauf schauen kann.
Hormone, die heimlichen Herrscher unseres Körpers. Wir haben gesprochen über Geschlechtshormone, Haarausfall bei uns Männern, Stoffwechselprozesse im Körper, Sexualhormone, PMS, Pille, Kinderwunsch, die Hormonachse, die Insulinresistenz und viele andere hormonelle Themen. Wenn ihr etwas vermisst oder zu einem Thema mehr wissen wollt, dann her mit euren ganz persönlichen Fragen. Heute in einer Woche gibt's genau zu diesem Thema die Health Nerds Sprechstunde. Matthias Baum und sein Team werden alle Fragen sammeln und wir werden hier im Podcast die wichtigsten beantworten. Und natürlich bekommt jeder, auch wenn es hier im Podcast nicht stattfindet, eine Antwort von uns. Also Schickt uns gerne eure Nachricht über artgerecht.com oder über Instagram Direct Message einfach mal nach artgerecht schauen und uns dort eure Nachricht hinterlassen. Nächste Woche Donnerstag gibt's die nächste Folge. Und bis dahin, Leute, wünschen wir euch eine gute Woche. Bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.